Das, was für uns wesentlich ist, was uns antreibt, was uns erfüllt, das kostet uns in der Regel nicht viel Energie, ja? Und die Kunst ist so ein bisschen, dieses Wesentliche zu erkennen und sich vom Unwesentlichen abzugrenzen. Und das lernt man mit Zen.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch.
Wenn Frauen mitten im Leben stehen, mit ihren Kindern, mit ihren vielfältigen Aufgaben, mit ihrem Leben, mit ihrer Partnerschaft, mit ihrer Berufstätigkeit, dann ist es meistens ganz, ganz schwer, alles gleichzeitig zu wuppen. Es ähnelt einer Jonglage und man weiß gar nicht, welchen Ball man als erstes hochschießen soll und wieder fangen kann. Bei mir ist heute eine Frau, die sehr viel schon jongliert hat oder nach wie vor jongliert. Sie ist Unternehmerin, sie ist Autorin, sie ist Business Angel, sie ist Co-Founderin und sie ist Sportskanone durch und durch. Und sie ist vor allem auch die Besitzerin des Unternehmens Zen Lounge, beziehungsweise Buchautorin eines ganz besonderen Buchs, das da lautet In Balance. Ich schaue mir heute an, wie sehr sie in Balance ist. Und ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen, Conny Hörl.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Conny, wenn ich das alles lese, was du gleichzeitig machst, dann überfällt mich das typisch weibliche: Wie schafft sie das alles? Wann macht sie das alles? Wie geht sich das alles aus? Wenn ich dich das frage, ist dir das Kompliment oder sagst du, da ist eine ganz einfache Erklärung dahinter?
Na, ich glaube, ganz einfach ist es nicht, ja. Aber das schaut natürlich immer wahnsinnig toll aus, gell? Gerade wenn man ein bisschen auf Social Media aktiv ist. Mhm. Da natürlich postet man die spannenden Sachen im Leben, gell? Das ist ja ganz klar. Ich poste jetzt nicht, wenn ich mich in der Früh zurechtmache oder sowas, ja. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich so, das wirkt immer so toll und in Wirklichkeit schaffen das so viele, viele, viele Frauen in Österreich, in Deutschland, auf der ganzen Welt, einfach Kinder, Beruf, Familie, Freunde etc. unter einen Hut zu bekommen. Und natürlich fühlen wir alle gleich, wir fühlen uns alle wie diese, ja, mit den Jonglierbällen in der Hand oder ich sage ja immer, wie auf so einem Wackelbrett, man hat das Gefühl, man ist eigentlich nie so richtig im Balance, man schafft es eigentlich nie so, die ganzen, ja, einzelnen Lebensbereiche unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch, das Geheimnis ist ein bisschen die Gelassenheit, das auch zu akzeptieren, dass sich immer wieder mal ein Lebensbereich so in den Vordergrund drängelt und ich dafür dann mal für einen anderen nicht so viel Zeit habe. Und ich glaube, man muss da ein bisschen nachsichtig auch oder gütig mit sich sein.
Ich habe ja ganz was anderes vermutet. Als ich das Buch von dir in Händen hielt und da stand In Balance, war so mein erster Journalistinnen-Moment. Moment, um Gottes Willen, schon wieder ein Buch einer Frau, die sagt, wie man alles gleichzeitig schaffen muss. War ein bisschen widerwillig, ob ich da jetzt reinlesen möchte. Und als ich aber reingelesen habe, habe ich gesehen, nein, Moment einmal, sie will mir ganz was anderes sagen. Nämlich, dass der Imperfekt nicht nur eine Zeitform ist, sondern auch für uns Frauen ein Lebensmodell, das man unbedingt auch wählen darf und sich das erlauben darf, nicht alles in Perfektion abzuliefern. Du gibst in diesem Buch auch ganz viel Einblick in dein Leben, in die Vielfältigkeit eines Frauenlebens. Und eine Geschichte ist sofort bei mir hängen geblieben, auch diese Zerrissenheit als Mutter. Ja. Du bist zweifache Mutter und ich darf sagen, du erlaubst es mir hoffentlich, du bist 50 Jahre alt jetzt und du kannst zurückschauen auf diese Zeit, als deine Kinder klein waren und als du auch alles gleichzeitig wuppen musstest. Wir kennen das. Als Frau hat man immer das Gefühl, irgendwas geht sich nicht aus. Und auch du hast das beschrieben. Magst du uns dahin mitnehmen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also, wenn ich mal im Rückblick sagen muss, ich würde jetzt nichts groß anders machen. Ja, also ich bin froh, dass ich gleich wieder in meinen Beruf eingestiegen bin. Ich sag mal, als Unternehmer ist man sowieso nie draußen in dem Sinn. Ich bin froh, dass ich auch die Kinder nachmittags auch immer wieder mal in den Kindergarten gegeben habe oder in die Krabbelgruppe und so weiter. Wir hatten Gott sei Dank eine Kinderbetreuung quasi in-house. Wir betreiben auch Fitnessstudios und da gab es eine Kinderbetreuung. Aber ich hatte natürlich immer dieses Gefühl, ich bin irgendwo zu spät, ja, oder ich bin irgendwo zu wenig, ja. Also ich weiß noch, wenn du dann kommst und deine Kinder abholst und dann kriegst du so einen strafenden Blick, weil du schon so spät dran
oder
bist.
Die letzte Mutter.
Genau, ja. Hat schon so gewartet, ja. Oh. Und gleichzeitig hast du aber ein schlechtes Gewissen, wenn du früh aus dem Meeting rausgehen musst. Also ich habe immer gesagt, ich stehe mit einem Bein in einem Topf von schlechtem Gewissen, ja. Und ich war dann auch immer, und das würde ich anders machen heute, oder das würde ich meinem jüngeren Ich raten, ich war dann immer auch sehr in Eile. Ja, ich hatte immer, also wenn wir in der Früh, wir wohnen ganz nah zum Kindergarten, also fußläufig, es sind eigentlich, genau, ein paar hundert Meter. Und ich wirklich immer schnell, 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 komm, mach, geh mal. Und das würde ich meinen Kindern im Nachgang geben wollen, zu sagen, hey, ich darf mir auch für diesen Weg Zeit lassen und es ist nicht so schlimm, wenn ich ein paar Minuten später ankomme. Und das sage ich deshalb, weil ich eigentlich immer die Wahl gehabt hätte als Unternehmerin. Mich hat ja keiner gefragt, ob ich jetzt um 8 im Büro stehe oder um 8:15 oder um 8:30. Ich habe das nur selber immer als Glaubenssatz gehabt. Ja, der Chef muss als
muss vor allen da sein
und
immer pünktlich, verlässlich.
Genau. Und dann habe ich irgendwann schon gemerkt, den Druck mache ich mir echt selber und ich rede mir ein, dass die anderen dies und jenes glauben und denen war das dann total wurscht eigentlich. Und da wünsche ich mir, und da habe ich aber damals noch nicht meditiert. Und das habe ich durch Meditation gelernt, eigentlich auch diese Gelassenheit zu bekommen, zu sagen, hey, du hast Zeit. Ja? Also auch generell so im Leben, gell? Du hast Zeit. Ich bin immer jemand, da muss alles schnell gehen. Ja? Und der nächste Karriereschritt und das. Und wenn was nicht schnell genug geht, dann werde ich ungeduldig und so. Aber das stimmt nicht, das ist Blödsinn.
Wann hast du das gelernt? Musstest du es schmerzvoll lernen? War da ein Knackpunkt in deinem Leben? Oder gab es einen Punkt, an dem du gesagt hast, okay, das ist jetzt 5:12, ich handle jetzt, damit nichts passiert? Oder war ein Wendepunkt ein Impuls, wo du vielleicht für dich gesagt hast, da muss ich jetzt was drehen, da muss ich zum Beispiel beginnen zu meditieren oder etwas für mich zu tun, auf mich zu schauen?
Ja, also zur Meditation bin ich dann auch wieder zufällig reingestolpert, aber ich habe dann genau gewusst und das ist jetzt ganz wichtig, dass ich das jetzt mache, weil ich habe dann tatsächlich auch schon so ein bisschen psychosomatische Themen gekriegt mit Magen und der Entzündung der Speiseröhre und lauter so Sachen und also Übersäuerung und da wusste ich, und ich habe mich eigentlich super gesund ernährt zu der Zeit, weil ich habe auch Ernährungscoachings gemacht und so und dann habe ich schon gewusst, da muss ich jetzt was tun und muss auch mit meinen anderen Belastungen, also dass jetzt nicht nur dieses Zeitthema, das ist jetzt, glaube ich, eine Sache, die kennt jeder. Wir haben ja auch noch andere Themen in unserem Leben, gell, die uns belasten. Ja, familiäre Themen vielleicht, gesundheitliche Themen und so weiter. Und da gab es auch einige größere Sachen bei mir und da habe ich dann gewusst, ich brauche jetzt etwas, um damit besser umgehen zu können, ja, weil sonst werde ich krank. Und das hat dann auch mein Zen-Meister zu mir gesagt, so Conny, jetzt ist höchste Eisenbahn und so. Und dann bin ich auch diesen Zen-Weg, also dieses tägliche Meditieren, sehr konsequent gegangen. Und das hat mir irrsinnig gut getan.
Diese tägliche Meditation, machst du das heute noch?
Ja.
Wie schaut das aus? Nimm uns mit.
Ja, also es gibt so eine ideale Meditationszeit von der Länge her. Das sind 25 Minuten. Das ist so lang genug, dass man in eine gute Tiefe reinkommt und kurz genug, dass ich es noch in meinem Alltag unterbringen kann. Ja. Und es gibt ideale Zeiten zu meditieren, idealerweise in der Früh nach dem Aufstehen. Ja. Bei mir geht es nicht immer in der Früh, weil ich eben die Zen Lounge, also ein Meditationszentrum auch betreue. Und da mache ich auch oft Kurs am Abend. Ja. Und dann meditiere ich am Abend. Also ich schaue halt immer, wann es bei mir so gut reinpasst. Aber wenn ich es jemandem raten würde, dann würde ich immer für die Routine zur gleichen Uhrzeit plädieren. Und da ist natürlich der ganz, ganz früh morgen, nämlich gleich, wenn ich aufstehe, noch bevor ich Zähne putze oder irgendwas mache, am allerbesten, solange mein ganzer Affengeist, also das Männchen, was da dauernd in meinem Kopf sitzt und sagt, du musst heute das machen und das machen und das machen, das darf noch gar nicht aufgewacht sein. Und dann setze ich mich hin und wach quasi auf meiner Matte auf. Da gibt es dann eine Körperhaltung, die wichtig ist, ja, damit man auch gut meditieren kann.
Das heißt, im Sitzen
kann.
Oder liegen, wie machst du es?
Im Sitzen. In einer Körperhaltung, die eigentlich unserer natürlichen, der Krümmung unserer natürlichen Wirbelsäule nahe kommt. Im Grunde wie Buddha auch gesessen ist, der war so ein bisschen der Urvater der Meditation, aber nicht im Lotussitz, sondern ein bisschen einfacher. Also wichtig ist, dass man einen guten Sitz hat, weil man muss wirklich den Körper komplett in Stille bringen. Also es darf sich eigentlich nichts mehr rühren, weil wenn der Körper still wird, dann können sich auch die Gedanken beruhigen, dann kann der Geist still werden und dann eröffnet sich halt all das, was die Leute an der Meditation so schätzen, ja, bis hin zum, ich sag mal, erkenne dich selbst.
Machst du denn die Meditation für dich? Das heißt, gehst du Gedanken und Sprachmuster oder Sätze oder Glaubenssätze durch? Oder hast du es akustisch, wirst du akustisch begleitet?
Also ich bin eben eine Vertreterin der Zen-Meditation. Das ist Die Linie heißt Rin Sai Zen. Und Zen ist, ist sehr pragmatisch und einfach. Man könnte auch sagen, hinsetzen, Klappe halten. Ja? Und das heißt, man hat Übungen. Also man lernt eine Übung. Man bekommt auch dann irgendwann von seinem Meditationslehrer eine Übung, die für einen gut passt. Und die übt man dann in Stille. Also man hat keine Musik oder Plätschern oder irgendwas, sondern man kann es eigentlich überall machen, egal wo man ist, letztendlich auch am Flughafen oder am Bahnhof, wenn man geübt ist. Und dann bringt man den Körper in Stille und versucht, sich auf diese Übung zu konzentrieren. Und wenn man das konzentriert macht, dann passiert etwas, was wir im Zen Dhyana nennen. Ja, dann werden die Gedanken langsam weniger, die verschwinden und irgendwann ist nur noch die Übung da und dann ist gar nichts mehr anderes da als die Übung und nur die Übung und irgendwann ist die Übung weg. Ja, und dann ist dieser Zustand, was wir Dhyana nennen und das heißt eigentlich ein Zustand, wo kein Gedanke mehr ist. Braucht ein bisschen Übung.
Ich wollte gerade sagen, die junge Conny, hätte die das der heutigen Conny geglaubt in der Zeit, als sie um ihr Leben gerannt ist?
Also es gibt einen Zen-Running-Gag, der lautet, wie lange solltest du meditieren? 25 Minuten, außer du hast Stress. Dann 50. Und das ist auch gar kein Gag in Wirklichkeit, sondern das zeigt einfach, dass wir uns letztendlich mit Meditation so viel sparen an Zeit, weil wir weil wir produktiver sind. Und warum sind wir das? Weil wir erkennen, was ist wesentlich und was ist nicht wesentlich in meinem Leben. Und es sind eigentlich hauptsächlich die unwesentlichen Dinge, die uns Kraft kosten und Energie. Weil das, was für uns wesentlich ist, was uns antreibt, was uns erfüllt, das kostet uns in der Regel nicht viel Energie. Ja? Und die Kunst ist so ein bisschen, dieses Wesentliche zu erkennen und sich vom Unwesentlichen abzugrenzen. Und das lernt man mit Zen. Und dadurch spart man sich es so viel. Ich glaube schon, dass ich damals, wenn ich es früher entdeckt hätte, die Disziplin aufgebracht hätte, weil ich bin ja auch hier laufen gegangen oder habe zutrainiert, dann hätte ich das bestimmt auch gemacht. Und ich sage auch heute immer wieder, Mai, wie alt war ich, als ich Zen entdeckt habe? 40 oder sowas, ja, oder 42 vielleicht. Und dann denke ich mir so oft, Mai, wenn ich das früher gewusst hätte, was du da für ein cooles Instrument in Händen hältst, was für ein Tool, wo du dein Leben leichter, kraftvoller, gelassener gestalten hast. Was hat das erst für eine Power entwickeln können nochmal?
Es ist halt so, wenn wir jetzt gerade auch aus Frauenmagazin uns anschauen, was passiert gerade rund um die Frauen, dann merke ich ja speziell auch in sozialen Medien oder auch gesellschaftlich, dass enorm viel verlangt wird auch von den Frauen, Stichwort Erwartungen, also die eigenen und die externen Erwartungen. Die einen erwarten den Erfolg im Beruf, also geht in die MINT-Berufe, arbeitet Vollzeit, kriegt nebenbei Kinder, seid unfassbar schön. Und wenn euch das alles zu viel wird, dann schreibt jeden Tag Dankbarkeitstagebuch oder meditiert ein bisschen. Ja. Jetzt ist es so sympathisch, in deinem Buch zu lesen, dass du genau sagst, und ich habe mir den Satz wirklich auch reingeschrieben, ich glaube nicht an Work-Life-Balance. Also all das, was jetzt gerade von allen angestrebt wird, sagst du, glaube ich nicht, gibt's nicht. Warum?
Naja, weil das impliziert das Wort schon, gell? Work-Life, das bedeutet ja quasi, da gibt's eine Work, also gibt's eine Arbeit und da gibt's ein Leben. Und ich sage ja, Arbeit ist so ein essentiell wichtiger Bestandteil meines Lebens und der nimmt ja auch so viel Zeit weg.
Speziell auch bei dir mit deinen vielen Rollen.
Natürlich. Also zu sagen, ich arbeite und das andere ist das Leben, das kann, finde ich, ja nur in eine Unzufriedenheit oder auch in einem Burnout zwangsläufig enden, weil ich dann immer dieses, das eine ist das Gute und das andere ist das Schlechte
habe. Böse,
genau. Und ich glaube, die eigentliche Balance, wenn es denn eine Balance gibt, da müssen alle Lebensbereiche reinspielen. Und ich glaube, die wirkliche Balance ist ja das, dass ich sage, egal wo, egal wann, es passt für mich und es ist gut. Egal, ob ich in der Arbeit bin, egal, ob ich mit meinen Kindern bin, egal, ob ich meditiere, im Kloster bin oder auf Urlaub. Es ist alles irgendwie cool. Ja, ich meine, wir wissen beide, dass nicht jede Minute ist nicht immer cool. Ja? Aber ich plädiere schon sehr dafür, dass man hinterfragt, finde ich meine Arbeit prinzipiell cool? Ja? Ist es etwas, was mich erfüllt? Ist es etwas, was mir mehr Energie gibt oder mehr Energie raubt? Ja? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir was haben, was uns im Grunde mehr Energie gibt. Und dann ist Work und Life kein Gegensatz mehr.
Mhm. Das ist ein schöner Gedanke, vielleicht auch sehr konträr zu dem, was uns gerade suggeriert wird auch, ja, genau, von außen. Genau. Wenn du das erzählst, dann muss ich ja sofort auch leichten Fußes daran glauben, dass für dich das genau der Fall ist. Denn deine vielen Rollen, die du inne hast, die müssen dir Energie geben, weil sonst würde sich das alles gar nicht ausgehen. Du bist auf der einen Seite sehr dahinter, auch diese Zen-Gedanken in die Welt zu tragen, nämlich auch andere Frauen damit zu erreichen, Menschen damit zu erreichen. Andererseits bist du, und das finde ich wirklich spannend, weil diese Position meistens nur von Männern besetzt ist oder bisher Business Angel. Mhm. Ja? Wir kennen das jetzt von TV-Sendungen und das sind Menschen, denen wir wahrscheinlich auch oder die wir mit sehr viel Geld konnotiert haben, Menschen, die einflussreich sind, entscheiden, Geschäftsmänner, sage ich jetzt bewusst provokant. Und jetzt kommt die blonde, sportliche, gut aussehende Conny Hörl, die nebenbei auch noch Bücher schreibt und die ist jetzt auch Business Angel. Vielleicht für alle Frauen da draußen, wie wird man das und wie geht sich das aus?
Man wird es, indem man einfach anfängt und ein erstes Investment macht. Mhm. Nein, also du hast da wirklich recht. Wir glauben immer, boah, da muss ich, genau, dass ich ein Riesennetzwerk haben oder über einen Verkaufs-TV-Kanal.
Finanzexpertin,
ja, ja, Finanzexpertin und so weiter sein. Aber es geht viel einfacher. Mhm. Ja. Also ich brauche auch gar nicht so viel Geld, weil es gibt Vehikel da draußen, die mir erlauben, schon mit vielleicht mit 1.000 Euro oder mit 2.000 Euro ein Startup-Investment zu machen. Mhm. Ja, ich kann auch mehr investieren, ja, habe dann auch vielleicht mehr Einfluss, aber ich kann auch mit so wenig Geld, ich sag mal immer, es ist, bevor ich mir eine Louis Vuitton-Tasche kaufe, ja, mhm, gehe ich in ein Startup rein. Ja. Mhm. Und wir Frauen glauben aber leider immer, oh, da brauche ich eine Ausbildung dafür. Ja, das muss ich erstmal lernen.
Muss ich studiert haben.
Und deswegen gibt es jetzt auch ganz viele Ausbildungen, also Investorenausbildungen, mhm, ja, wie, mhm, werde ich Business Angel? Und das ist schön und das ist gut und ich bin auch Referentin für manche dieser Ausbildungen. Aber am Ende lernt man nur oder am besten, wenn man einfach springt. Und tatsächlich war das bei mir so, ich bin durch Zufall auf so eine Pitch-Veranstaltung, mhm, gekommen mit meiner Schwester und habe festgestellt, Mist, hier sitzen nur Männer rum, tatsächlich, mhm, also wir waren die einzigen Frauen. Und habe aber gleichzeitig diese Ideen dieser Startup-Unternehmer gehört. Mhm. Und ich war so begeistert, was da für tolle junge Gründer draußen sind, die unglaublich gute Ideen haben und die eigentlich die Lösung für die großen Probleme unserer Welt schon auf dem Papier haben. Mhm. Ja? Mhm. Also wir haben da ganz viel in der Schublade. Wir müssen jetzt einfach nur das Geld und ein bisschen die Bemühungen da reinschieben, mhm, damit die fliegen können. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wenn du da jetzt dich engagierst, wenn du da jetzt Geld investierst und vielleicht auch deine persönliche Erfahrung einbringst, deine Netzwerke einbringst und so weiter, dann kannst du die Zukunft mitgestalten, ja. Mhm. Und das ist sowas Schönes und, mhm, da brauchst du nicht dir super Finanzgenie sein. Ich sag mal, viele Frauen haben tolle berufliche Erfahrungen, ja, egal ob als Angestellter, als Gründer oder vielleicht auch einfach als Familienunternehmer, ja, und diese Erfahrungen, da kann ich immer was weitergeben, ja, die einen haben vielleicht was auf dem rechtlichen Bereich mehr drauf, die anderen auf dem steuerlichen, die dritten haben, mhm, ein tolles Netzwerk und manchmal brauchen aber die Startup-Unternehmer einfach nur eine Schulter zum Anlehnen. Und das können wir gerade als Frauen viel, mhm, besser liefern wie die Männer, mhm, weil die Startup-Unternehmer sich uns viel leichter öffnen, viel eher uns ehrlich mit uns sind, ja, mhm, und uns auch mal sagen, wenn es nicht so gut ist. Mhm. Ja, und das ist total wichtig, weil dann kannst du einfach auch helfen. Mhm. Ja. Also ich könnte jetzt gleich eine Stunde über das Investment.
Aber du machst das mit deiner Schwester.
Genau,
ja? ich mache das mit meiner Schwester.
Und es war, nein, das kann ich auch nur jedem raten oder jeder, dass man sich mit jemandem zusammentut. Ja, wir hatten die super Konstellation, wir haben gesagt, wir machen das zu zweit, wir schmeißen quasi ein Budget zusammen und da investieren wir und dann hast du einen, so einen Sparringspartner, mhm, eigentlich. Kannst dir das gemeinsam anschauen, gehst gemeinsam auf Events, triffst die Entscheidung auch gemeinsam, mhm, und dann bist du so ein, kannst du so ein Power-Team werden. Mhm. Und ich kenne andere Geschwister, die das machen, ich kenne aber auch Freunde, die das mit gemeinsam machen. Und ja, die Szene ist wunderbar, sie ist sehr supportive, mhm, ja, und ist aber so ein bisschen wie so eine Bubble, gell? Secret Men's Club, sag ich immer, ja, also Secret Boys Club, ja, ja. Das ist, man weiß, wenn man da draußen ist, gar nicht, sowas geht da ab, mhm, und kaum hat man einen Schritt in diese Bubble, sei es durch ein Event reingesetzt, lernt man so viele Leute kennen, so viele spannende Leute, und die sind so unterstützend und die nehmen einen so offen auf, gerade als Frau, weil wir halt zu wenig sind. Und wenig Investorinnen bedeutet weniger Geld für weibliche Gründerinnen. Mhm. Weil es gibt den sogenannten Unconscious Bias. Mhm. Also Männer investieren tendenziell auch wieder in Männer. Mhm. Und das kannst du nur brechen, wenn einfach mehr Frauen investieren.
Und auch auf Frauen setzen.
Und auf Frauen setzen, genau. Mhm.
Hast du das schon gemacht? Hast du schon auf Frauen gesetzt?
Ja, also wir haben so circa die Hälfte unseres Portfolios sind mit Frauen besetzt. Wir haben auch reine Männerteams, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Und merken aber, dass wir auch da gerade als Frauen so einen Beitrag leisten können, weil der weibliche Blickwinkel oft mal so entscheidend ist.
Gell? Also diverse Teams schauen besser drauf. Ja,
ja, genau. Mhm. Genau. Sind auch erfolgreicher, also wirklich nachgewiesenermaßen erfolgreicher.
Mhm. Wie stellst du dir das vor, Business Angel zu sein? Wie schaust du in dieser Rolle in die Zukunft?
Also dieses Jahr ist schwierig, das letzte Jahr aber auch schwierig. Ja. Mhm. Die Leute sind sehr verunsichert. Prinzipiell ist Geld da im Markt. Es ist gar nicht wenig Geld da, aber es ist eine große Verunsicherung. Und die Startups brauchen relativ lang, um ihre Finanzierungsrunden zusammenzubringen. Das wird noch heuer brauchen und nächstes Jahr besser. Das heißt aber auf der anderen Seite, es ist ein schöner Zeitpunkt, jetzt einzusteigen. Mhm. Gerade für Frauen, weil es ist das Nest bereitet für uns. Ja? Mhm. Also jeder freut sich, wenn wir kommen. Jeder ist dankbar, wenn mehr Frauen auf der Bildfläche erscheinen, hier einen Teil, ihren Beitrag leisten in dieser Szene. Und viele, viele Startups wollen unbedingt Frauen in ihrem Board haben, in ihrem unterm Investorenkreis. Und das heißt, dass wir als Frauen momentan sehr gute Chancen haben, in ein Startup reinzugehen, zu einer besseren Bewertung oder besseren Konditionen oder zu einem kleineren Ticket, also zu wenig, mit weniger Investment, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch so war.
Mhm. Ja. Um dein Balance Board, das du ja im Buch immer wieder zitierst, auch herzunehmen, wenn wir dieses Balance Board jetzt herstellen, da steht zum einen der Business Angel, der weibliche Business Angel, zum anderen steht da die zweifache Mutter. Wie alt sind deine Kinder?
Ja, meine sind jetzt inzwischen schon groß. Der eine ist 18, der andere 20. Mhm. Also jetzt habe ich gerade Geburtstag gefeiert und da machst du schon gemeinsam mit denen eine Party.
Mhm,
das
schön.
Das macht jetzt schon Spaß. Also ich bin aus dem gröbsten raus.
Du bist aus dem gröbsten. Es ist aber eine schöne umgekehrte Variante dieser Redewendung. Man sagt ja immer, wie weit sind deine Kinder? Meine Kinder sind aus dem gröbsten raus. Ich frage dann immer, wann ist denn das Gröbste? Und jede Mutter antwortet, jetzt.
Ja.
Also deine sind jetzt tatsächlich in diesem Alter, wo du sie auch loslassen darfst.
Ja, natürlich. Also das ist sogar, dass sie einem jetzt, ich sag mal, der beste Zeitpunkt ist einfach, wenn die Kinder einen Führerschein haben, weil dann ist man halt sehr viel, sehr frei gespielt, gerade wenn man Kinder zum Sport bringen muss und so diese ganzen Fahrsachen machen muss, die nicht öffentlich funktionieren. Und dann ist natürlich, das war der größte Meilenstein überhaupt, glaube ich.
Und dann steht da neben dieser Business Angel Unternehmerin, neben der Betreiberin der Zen Lounge, neben der Unternehmerin steht die Mutter. Und man hat auch das Gefühl, wenn man dir gegenüber sitzt, das alles ist pure Leichtigkeit. Lass mich reinschauen hinter diese Fassade. Fällt dir auch manchmal schwer, weil tatsächlich versucht man ja trotzdem immer wieder zu schauen, wie geht sich das alles aus? Wie geht das alles ineinander, diese Zahnräder?
Ja.
Wann geht's bei dir mal schwer und wie stehst du drüber? Oder ist es tatsächlich dieser 50. Geburtstag einer Frau, an der man sagt, ich stehe generell jetzt über allem, weil ich kann das alles ganz locker nehmen und nehme nicht mehr alles persönlich, was passiert?
Also ich finde schon, dass mit den Jahren echte Gelassenheit eintritt. Ja. Also jetzt wahrscheinlich unabhängig auch vom Zen-Meditieren. Mhm. Also ich finde, die Jahre werden immer besser, ganz ehrlich. Ja. Mhm. Also ich finde so viel, es war nicht alles leicht in der Vergangenheit, überhaupt nicht. Ja. Und es wird wirklich besser, es wird leichter. Man ist zufriedener mit sich selber. Mhm. Ja. Also mehr echt auch so im Reinen mit sich. Mhm. Und aber was natürlich ganz geil, auch ich bin manchmal echt erschöpft am Abend, ja. Also das wäre ja jetzt total vermessen zu sagen, es geht alles immer super easy, ja. Also überhaupt nicht. Und ein bisschen merkt man manchmal auf das Alter tatsächlich, ja. Jetzt man braucht ein bisschen länger, bis man sich von der Party erholt hat. Aber man nimmt's, glaube ich. Also ich nehme es nicht mehr so dramatisch.
Wie es vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren gewesen wäre.
Ja, genau. Ja? Genau. Weil du spürst schon, also mit den kleinen Kindern, da hast du ja eine riesen Verantwortung. Ich meine, du musst die Kinder die müssen groß werden, die müssen gesund groß werden, sicher groß werden, die sollen was lernen. Mhm. Und dann kommt ja auch irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt kann ich eigentlich eh nichts mehr tun. Mhm. Ja, also
da, bis hierher habe ich gut gearbeitet,
genau,
aber jetzt,
halt, jetzt müsst ihr selber marschieren. Und das ist schon ein Stück weit Verantwortung, die dann einfach nicht mehr auf einem lastet. Mhm. Gell?
Mhm. Mach doch ein bisschen frei ein Stück weit, oder?
Ja, schon, auf jeden Fall.
Also, wenn du heute zurückschaust auf dein Leben, das sich gestaltet hat in so vielen Etappen und auch in so vielen Facetten, die du heute auch bespielst, weil du einfach auch Lust drauf hast und dieser Lust folgst. Was ist das größte Learning, das du in all diesen Jahren gemacht hast, auf das du heute auch zufrieden zurückschauen kannst? Gut, dass ich das gelernt habe.
Ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind. Ja, also ich habe mich gar nichts getraut. Ich habe den Mund nicht aufgebracht. Also wirklich ganz schlimm. Und ich habe mich deswegen damals, als ich klein war, viele Dinge nicht getraut, die ich wahnsinnig gern gemacht hätte. Ja, aus Angst, ich bin nicht gut genug oder ich aus Angst, die lachen.
Oder das macht man nicht als Mädchen.
Oder genau, was auch immer. Und ich habe mich dann aber irgendwann echt geärgert, wenn ich nicht zum Zug gekommen bin. Wenn ich jetzt irgendwann die Dinge nicht machen konnte. Mhm. Ja. Und dann habe ich irgendwann, auch so ein bisschen meinen Mut zusammengenommen und mich in Situationen reingestürzt, die außerhalb der Komfortzone waren. Mhm. Also ich bin zum Beispiel mit meiner Freundin weggegangen am Abend und dann haben wir gesagt, so, und jetzt trennen wir uns und wir stürzen uns gemeinsam ins Getümmel und jetzt schauen wir mal, wer mehr Leute kennenlernt. Ja, und das war für mich eine große Überwindung, da irgendwie so durch die Bar zu marschieren
und fremde Leute
anzuquatschen und so. Heute kommt mir das zugute, weil ich jetzt, wenn ich auf Events gehe für so Startup-Veranstaltungen, muss ja auch andere Leute anquatschen und ins Gespräch
und auch nicht
und
in meine Begleitung.
Ich gehe sogar oft nicht in Begleitung, weil du lernst ja viel mehr Leute kennen, wenn du nicht in Begleitung gehst. Mhm. Ja. Und dann habe ich irgendwann einmal so eine Leidenschaft für das Neue entdeckt und habe mir einen guten Vorsatz gesetzt und habe gesagt, ich nehme mir ein Neujahr nur vor, dass ich im nächsten Jahr 10 neue Erfahrungen mache, ja, 10 neue Dinge mache. Also das kann sein, dass ich ein neues Land bereise, es kann sein, dass ich irgendwas beruflich neu ausprobiere, dass ich eine neue Sportart ausprobiere, dass ich irgendeine, keine Ahnung, spirituelle Geschichte mache, also völlig egal, aber es muss eine neue Erfahrung sein.
Und gibt's die Liste dann schon mit Name, also was
Nein,
du die, gerne
ja,
unternimmst?
Tatsächlich fragen mich das oft Leute, hatte ich am Anfang, also ich mache das ja jetzt schon 15 Jahre oder sowas, genauso oder 20. Und am Anfang hatte ich das so, aber das wird natürlich immer schwieriger, weil man hat ja schon so viel
gemacht.
Irgendwann
hat man alles gemacht.
Ich kann nicht sagen, Fallschirm, habe ich schon gemacht. Oder, ja, und dann irgendwann weiß man nicht mehr, was es eigentlich ist. Und ich bin aber dazu übergegangen, in dieser Chancenintelligenz zu denken, zu sagen, wenn sich mir eine Situation bietet und eine Chance bietet, dann sage ich ja. Ja, also letztes Jahr zum Beispiel
hat auch was von Fallschirmspringen.
Ja, genau. Und dann, also letztes Jahr bin ich gefragt worden, ob ich so einen TED-Talk, auf so einen TED-Talk-Bühne gehe. Sag ich, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Dann sage ich, ja, weil ich sage, das ist einfach wieder was Neues. Mhm. Und ich habe mir angewöhnt, oft ja zu sagen. Mhm. Ja, manchmal vielleicht ein bisschen zu
vor
oft.
Vor der langen Grübelphase.
Ja, genau. Also und zwar jetzt nicht im Sinne von, das ist ja auch gefährlich, weil nur ja sagen heißt ja auch, man kriegt manchmal so Arbeit aufgerastet. Mhm, man muss natürlich auch in den gewissen...
Zu Chancen ja sagen.
Genau, aber in dem Fall zu Chancen ja sagen. Und vielleicht auch ja sagen, auch wenn es was ist, wo man vielleicht ein bisschen Angst davor hat oder wenn man sagt, oh, da ist ein Risiko drin oder ich weiß nicht ganz und so. Und dann merkt man, da kommen locker 10 Dinge daher, die einem das Leben bieten. Mhm. Ja. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich dann gemacht eine Wallfahrt. Ja, wenn ich einmal um den Untersberg mir einer Wallfahrt angeschlossen, habe ich noch nie gemacht. Ich habe gesagt, das möchte ich auch jetzt mal machen. Ja.
Mir hat es insofern sehr gefallen, weil ich genau in dem Jahr, als ich dein Buch zum ersten Mal in den Händen hatte, genau sowas gemacht habe, nämlich jeden Monat etwas Neues und ich habe die Leserinnen mitgenommen.
Ja, schön.
Und ich habe tatsächlich auch gespürt, wenn die das schon länger macht, diese Conny Hörl, wie geht sich das aus? Irgendwann hat man alles gemacht. Ich hatte nämlich schon in diesem einen Jahr zu tun, Dinge zu tun, die neu sind, weil man ja, wenn man nicht 14 oder 15 oder 16 Jahre alt ist, einfach auch schon Dinge erlebt hat.
Genau.
Und deswegen finde ich es doppelt spannend, dass du dich jedes Jahr wieder drauf einlässt. Was lernst du dann aus diesen Dingen oder was nimmst du mit? Ich war zum Beispiel Wallfahren in Assisi mit Leserinnen von uns. Du bist rund um den Untersberg gegangen. Was nimmst du von diesen Dingen mit, außer die Möglichkeit und den Mut, ja gesagt zu haben?
Also meistens nimmst du sehr oft Bekanntschaften zu anderen Menschen, zu spannenden Menschen mit. Das finde ich dann immer besonders schön. Und jedes Mal wenn du sowas machst, gell, wenn dich auch ein bisschen vielleicht auch da und dort mal überwindest, du lernst ja immer was dazu. Ja, mhm. Es bereichert dich immer, mhm. ja, wenn du ein neues kriegst. Also ich meine, da kommen dann auch so Sachen vor wie zum ersten Mal Salzburger Nockerl machen oder sowas. Mhm. Ja. Also so Signature-Gerichte oder solche Sachen. Ja. Also man lernt was, man erweitert sein Repertoire und ich glaube, das Wichtigste ist, man bleibt jung im Kopf. Ja, mhm. Es ist eigentlich, man kultiviert Neugier. Also neue Dinge auszuprobieren heißt eigentlich, ich kultiviere Neugier und ich halte Neugier, also in meinem Leben ist Neugier eine ganz große Kraftquelle. Mhm. Ja, also dieses, das ist so dieser Antreiber der Stimulanz.
Ich weiß zwar nicht, wie es wird, aber ich schaue es mir trotzdem an.
Ja, genau. Und ich will einfach neue Dinge entdecken. Ja, ich will einfach lernen. Und diese Neugier ist etwas, was ich Gefühl habe, es hält wirklich jung und frisch im Kopf und das bereichert einfach am Ende, ja.
Wenn du jetzt auf dein bisher Erreichtes schaust und es hört uns vielleicht gerade eine junge Frau zu, die überlegt, was Neues zu tun. Oder es hört uns vielleicht auch eine Frau zu, die das Gefühl hat, das geht sich in meinem Leben gar nicht mehr aus, weil ich bin schon 40, schon 50, schon 60. Die Grenze liegt ja bei jedem woanders. Ja? Ich möchte keine Altersstufe bewerten. Was gibst du diesen Frauen mit, die das Gefühl haben, ich stehe hier an, ich gehe hier nicht weiter, das geht für mich nicht weiter, ich bin dafür zu alt, zu jung, zu wenig ausgebildet? Was ist dein Learning aus all deinen Erfahrungen, dass du jetzt einpackst und sagst, das schenke ich euch?
Dieses zu, gell? Zu alt, zu jung und so weiter, das sind ja Glaubenssätze, mhm. ja, die wir haben, was anderes ist nicht. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es so einfach ist, wie ich schreibe meinen Glaubenssatz auf ein Papier und zerreiße es dann und schmeiße es in den Feuer. Das gibt's bei vielen Seminaren so. Mhm. Das ist zu leicht, weil Glaubenssätze bilden sich einfach über viele Jahre und es ist eigentlich so ein kontinuierliches dran arbeiten. Und wie gesagt, ich habe diesen Glaubenssatz, ich bin mutig, entwickelt, ja, durch mhm. dieses neue Dinge. Und es ist alles ganz viel ein Prozess. Und ich sage immer, man kann, und da bin ich schwer davon überzeugt, lebenslang lernen, ja, mhm. und immer was Neues machen. Man kann mit 60, 70 noch studieren. Gibt's ja genauso. Es gibt alles. Also das würde ich mitgeben. Und was ich leider sehr spät entdeckt habe, war, ich bin auf dieses Prinzip des Ikigais gestoßen. Also diese japanische Philosophie man sagt Sinn des Lebens. Das finde ich nicht so einen schönen Ausdruck, sondern man sollte eher sagen, der Grund, warum man in der Früh aufsteht. Also sprich, das, was mich erfüllt. Mhm. Und auf die Suche nach dem eigenen Ikigai zu gehen, das mal zu erforschen, was ist es denn wirklich, was mich erfüllt? Mhm. Ich glaube, dass das ein echter Meilenstein im Leben sein kann, der dann auch der uns den Antrieb gibt für ganz viele Entscheidungen, ja, und aber auch ganz viele Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wir besser verstehen können dadurch, ja, und uns vielleicht auch aussöhnen, ja. Manchmal fragen wir, wieso hast du denn das gemacht, ja. Man weiß eigentlich selber nicht so wirklich, warum hat man das jetzt wirklich gemacht, ja. Aber wenn man weiß, was ist mein Ikigai, was erfüllt mich, dann macht das oft total Sinn.
Ich danke dir vielmals für die Einblicke, für die Ausblicke, auch für diesen neuen Glaubenssatz, den sich vielleicht die ein oder andere mitnehmen kann. Ich bin mutig, der wird schon viele Perspektiven ändern. Und für dein Wirken, uns Frauen auch zu sagen, es muss nicht immer alles in Balance sein. Es ist auch gut, wenn es manchmal ein bisschen wackelt. Danke, liebe Conny Hörl, fürs Dasein und für die Einblicke.
Vielen Dank.
Dankeschön. Wenn auch Sie Lust haben, Welt der Frauen weiter zu verfolgen, diesen Podcast zum Beispiel immer wieder zu hören, sobald es eine neue Folge gibt, dann darf ich Sie einladen, das Glöckchen zu aktivieren und uns zu abonnieren. Und das geht natürlich auch bei unserem Magazin Welt der Frauen auf www.weltderfrauen.at. Da gibt es die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, digital und analog. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und freue mich auf die nächste Ausgabe vom Podcast von Welt der Frauen.
Zurück zur inneren Balance. Progress unterstützt Ihre psychische Gesundheit mit Weiterbildungen zu Themen wie Resilienz oder mentale Stärke und mit psychosozialer Beratung und Begleitung. Spezielle Angebote für Frauen und Mädchen. Jetzt informieren auf progress.at.